Danke, Gott, dass wir in deine Gegenwart kommen dürfen, auch in dieser Zeit. Danke, dass es diesen Ort in unserem Herzen gibt, wo du versprochen hast, dass du da bist, dass du in uns Wohnung nimmst, Gott, dass wir Begegnung haben dürfen mit dir. Ich bitte dich, dass du uns jetzt begegnest, weiter begegnest, dass wir deine Gegenwart erleben, dass wir deine Gegenwart spüren. Ich bitte, dass du mir Gnade gibst jetzt beim Predigen und allen, die zuschauen, allen, die zuhören, Gnade beim Hören, dass wir eine Begegnung mit dir haben können. Amen. Halt dich gut fest. Wann hast du diesen Satz das letzte Mal gehört? Vielleicht, als du im Bus unterwegs warst und der Busfahrer ziemlich ruckelig losgefahren ist. Das ist vielleicht harmlos. Ich habe das mal gehabt als Jugendlicher, da durfte ich bei einem von den großen Jungs auf dem Moped mitfahren. Da musste ich mich gut festhalten. Vor einiger Zeit war ich mit meiner Familie in Südtirol. Wir haben eine Wanderung dort gemacht in den Bergen. Und wir sind jetzt nicht so die Leute, die jetzt da ganz extreme Klettertouren machen. Aber es gab eine Stelle, weil wir falsch abgebogen sind, da ging es ganz steil runter. Und das war so ein Felsvorsprung. Und da habe ich meine Tochter hinten in der Kraxe gehabt, auf dem Rücken quasi, wie so ein Rucksack, meinen Sohn an die Hand genommen. Ich habe gesagt, halt dich gut fest, da geht's steil runter. Da ging's schon um was. Wenn der da drunter gefallen wäre oder ich runtergefallen wäre, hätten wir uns wahrscheinlich schwer verletzt. Deswegen war es da schon wirklich wichtig. Diesen Satz sagen wir immer dann, wenn Gefahr da ist, wenn man verletzt werden kann oder es vielleicht sogar man sterben kann. Halt dich dann gut fest. Und das möchte ich uns als Kirche zurufen, das möchte ich uns zurufen in dieser Zeit. Halt dich gut fest. Weil Krise, da wenn es irgendwie unsicher wird, wenn es wackelig wird, da funktioniert man nicht mehr so normal. Man hat häufig Angst, man sucht nach starker Führung, man lässt teilweise Dinge mit sich machen, die man im normalen Leben nicht machen würde. Angst macht dumm, sagt man ja manchmal. Man bekommt einen Tunnelblick, man schaut nur noch auf das, was gerade einem Angst macht. Und mir geht es darum, dass wir uns festmachen in Gott, dass wir uns unsere ganze Existenz in Gott festmachen, Wurzeln schlagen in Gott. Und wie kann das gelingen, auch gerade in so einer Krise? Da ist ja vieles in Frage gestellt. Und Krisen offenbaren Schwächen, auch eigene Schwächen, das ist immer so. Aber als es die Finanzmarktkrise gab vor einigen Jahren, da haben infolge der Lehman-Pleite damals 2008, haben Banken sich gegenseitig kein Geld mehr geliehen. Dann musste der Staat eingreifen. Da wurde ganz vieles deutlich. Kein Vertrauen mehr da. Wie geht's jetzt weiter? Der Staat muss eingreifen. Dann gab es die Euro-Schuldenkrise. Da wurde deutlich, dass da auch vieles nicht gut läuft. Man musste viel nachjustieren. Viele Milliarden sind damals in dieses ganze System gepumpt worden. Da gab es die Flüchtlingskrise. Da ist vieles offenbar geworden, was nicht gut läuft in der Welt. Und jetzt haben wir die Corona-Krise, die uns alle mehr oder weniger betrifft. Das, was uns Sicherheit gibt oder scheinbar Sicherheit gibt, ist irgendwie ins Wanken geraten. Da werden Entschuldige gesucht. Momentan haben Verschwörungstheorien eine absolute Hochkonjunktur. Wer da alles irgendwie schuld ist an Corona und wer alles was wie falsch macht, auch das ist relativ normal in so einer Zeit, wenn Angst einen packt. Das gab es im Mittelalter schon. Da waren dann die Juden schuld. Sie haben damals die Brunnen angeblich vergiftet und die Hexen haben die Städte verflucht und irgendwie war immer jemand schuld. Das ist auch normal, weil Menschen erkennen Muster. Unser Gehirn funktioniert so, dass wir nach einem Muster suchen. Da ist irgendwas passiert, da ist irgendwas anderes passiert und wir versuchen das in Beziehung zu setzen. Es passt zwar nicht immer, aber Hauptsache, ich habe irgendeine Erklärung, die mir hilft, meine Welt wieder so ein bisschen zu ordnen. Und ich möchte uns einladen, Halt zu finden in der Beziehung zu Gott. In der Bibel gibt es viele Bilder aus der Botanik, also aus der Pflanzenwelt, die das verdeutlichen. Da ist das Bild von einem Baum, von einem Weinstock oder von Weizen. Und die Menschen werden dort mit Pflanzen verglichen. Und darum soll es auch in dieser kommenden Predigtreihe gehen. Zum Beispiel, Jesus sagt in Johannes 15, Vers 16, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Auf das, worum ihr den Vater bittet, in meinem Namen, er es euch gebe. Da ist es nicht nur irgendwo verwurzelt zu sein, einen Halt zu haben, sondern dass da so noch etwas Positives dabei rauskommen soll, aus deinem und meinem Leben. Das hat Jesus uns verheißen. Das steckt in uns drin. Gewissermaßen unsere geistliche DNA. Wir sind nicht einfach nur für uns selbst da. Gott lebt in uns. Er will etwas aus uns hervorbringen. Frucht bringen. Aber was bedeutet das dann? In diesem Kontext zum Beispiel geht es nicht darum, dass wir in einen religiösen Aktivismus verfallen. Es geht nicht darum, in die Kirche zu gehen. Das können wir momentan sowieso nicht tun. Es geht auch nicht darum, wie viel du Bibel liest oder ob du die 10 Gebote gehalten hast oder was weiß ich was, sondern Frucht bedeutet, dass in dir, in deinem Wesen, Christus immer mehr zum Leuchten kommt und dass das die Umwelt erlebt, dass Menschen in deinem Umfeld das erleben, dass du mit Gott verbunden bist, Christus ähnlich zu werden. Die Predigtreihe habe ich genannt, verwurzelt, dem Leben Halt geben. Und wir wollen diesen Phasen des Wachstums nachspüren, die normal sind. Und unser Leben als Christen vergleichen mit so einer Frucht, mit einer Pflanze, mit einem Baum, mit einem Weinstock innerhalb der nächsten Wochen. Und das ist ja so, wenn wir uns mal die Frucht anschauen, die ist nicht sofort da. Es ist ein Prozess, es sind Wachstumsprozesse und in Krisen wird sich dann zeigen, ob sich das bewährt hat, ob da etwas einen Halt hat. Wenn es heiß wird von den Umständen her, dann ist die Frage, werden wir jetzt überleben? Werden wir stehen bleiben? Können wir danach weiter wachsen? Können wir in dieser Zeit weiter wachsen? Und können wir Frucht erwarten? Und meine Hypothese ist, wenn wir uns in Christus verwurzeln, wenn wir uns in Gott verwurzeln, dann ist dieses eine Zeit, die ist herausfordernd, das ist eine Krisenzeit, aber wir werden dahin durchgehen. Wir werden neue Kraft bekommen, wir werden uns ausrichten, wir werden schauen, okay, da gibt es Dinge in meinem Leben, die sind wackelig geworden und vielleicht möchte Gott auch daran. Ich darf hinein in eine tiefere Beziehung. Ich habe diese Predigtreihe auf 4 Predigten angelegt. Heute soll es um das Wurzeln schlagen gehen, dass wir tief verwurzelt sind, tiefe Wurzeln haben in Gott. Wir haben bei uns zu Hause die schöne Tradition, dass wir immer wieder ein paar Tulpen kaufen. Meine Frau kauft gerne Tulpen. Die stehen dann da, auch jetzt in der jetzigen Zeit, wunderschön, diese Blumen anzuschauen. Aber die haben keine Wurzeln mehr. Die werden nächste Woche in den Müll geworfen, weil sie eben keine Wurzeln haben. Und darum geht es heute in dieser Predigt, wie wichtig es ist, gute Wurzeln zu haben. Weil sonst ist es eine tote Pflanze. Ohne Wurzeln ist keine Pflanze lebendig. Die zweite Predigtreihe, da wird es um das Wachsen gehen. Wie kann man wachsen in Gott? Die dritte, da geht es um das Gedeihen, das Starkwerden und in der vierten Predigt geht es um das Fruchtbringen. Heute also das Thema verwurzelt Vertrauen in Gott. Ich habe hier ein Bild ausgewählt, eine Wüste, wo ein Baum steht, ein großer, großer Baum. Der muss also tiefe, gute Wurzeln haben in dieser lebensfeindlichen Umgebung. Ihr seht da das Kamel im Hintergrund und 2 Menschen, die sich auch dort, oder 3 vielleicht sogar, die sich dort unter diesem Baum hingesetzt haben. Der Wachstumsprozess beginnt mit den Wurzeln. Das passiert etwas im Verborgenen, das sieht man äußerlich gar nichts. Von außen betrachtet passiert beim Wachsen eine ganze lange Zeit erstmal gar nichts. Und das ist auch so, wenn wir das auf unser Leben übertragen, auch auf unser Leben als Christ. Wie oft bin ich verzweifelt gewesen als junger Christ, dass ich dachte, in meinem Leben passiert nichts. Ich komme nicht voran. Da passiert irgendwie nichts in meinem Leben. Und ich kenne viele Schwestern und Brüder, also Menschen, die auch an Jesus glauben, die auch solche Phasen haben. Wo bin ich denn jetzt gerade? Wieso geht's nicht weiter? Und das sind so Phasen des Wachstums häufig. Und dafür gibt es auch gute Vorbilder in der Bibel, wenn wir an Josef denken. Josef, der hatte große Visionen, was Gott alles mit seinem Leben machen würde. Er würde ganz, ganz mächtig sein und seine Brüder würden sich vor ihm beugen. Er hatte Träume und das kam gar nicht so gut an bei seinen Brüdern. Und dass er der Lieblingssohn seines Vaters war, war auch nicht gut. Und er wurde dann verkauft in die Sklaverei, ist dort Gott treu geblieben, ist dann ins Gefängnis gegangen, weil er eben keinen Ehebruch begehen wollte, ist verraten worden, ist dann lange, lange Zeit im Gefängnis gewesen. Auch dort hat er treu gedient. Aber am Ende gebraucht Gott ihn und setzt ihn ein. Und sein Leben ist sehr, sehr fruchtbar. 13 Jahre der Vorbereitung. 13 Jahre im Verborgenen. Wenn wir auf das Leben von Mose schauen, der zunächst als 40-jähriger Mann versucht hat, aus eigener Kraft etwas zu bewirken. Er hat gesehen, dass einer seiner hebräischen Brüder geschlagen wurde und hat dann den Ägypter umgebracht. Menschliche Kraft, menschliche Weisheit. Ich krieg das schon hin, ich hau den einfach tot. Und muss dann 40 Jahre in die Wüste, wo er nur noch Schafe hüten kann. Wo Gott aber anfängt, in seinem Inneren zu wirken. Und wo er eine Begegnung schlussendlich mit Gott hat und Gott ihn beruft, sein Volk in die Freiheit zu führen. Oder wenn wir an David denken, dieser Mann Gottes, wie er genannt wird, der ganz treu die Schafe seines Vaters gehütet hat, der Gott angebetet hat, der Musik gemacht hat. So stellen wir uns das ja vor. Er hat Musik gemacht auf dem Feld, hat Gott gepriesen, Gott angebetet und Gott hat ihn geführt und geleitet. Und als der Prophet Samuel kam und den nächsten König salben sollte, waren alle seine älteren Brüder erst an der Reihe. Und Samuel hat immer gesagt, hat von Gott den Impuls bekommen, nein, der nicht. Am Anfang heißt es sogar, dass Gott sagt, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Und am Ende muss der Vater von David sagen, ja, da ist noch der kleine David, den hole ich jetzt auch noch. Und er wird's dann. Und dann geht's nicht sofort auf den Thron, sondern eine lange Zeit, wo David einige Proben durchhalten muss, wo er durch schwere Zeiten hindurchgeht, wo er verfolgt wird. Und er wird zugerüstet für das, was Gott mit ihm vorhat. Und alle diese Männer sind keine Vorbilder in dem Sinne, dass sie immer alles richtig gemacht haben. Mose hat jemanden umgebracht, Josef war ein arroganter Pimpf und David hat auch später als Ehebrecher unrühmliche Karriere gemacht. Aber was alle drei verbindet, ist, dass sie ihre Existenz in Gott verwurzelt haben und dass Gott ihr Leben vorbereitet hat für das, was sie vorhatten. Auch gerade in Krisen wird deutlich, wo ist mein Leben verankert? Wo habe ich mich festgemacht? Sogar dann, wenn ich schuldig geworden bin. David ist das beste Beispiel dafür. Wo habe ich jetzt Hoffnung? Lies mal Psalm 51. Er geht mit seiner Schuld, mit seinem ganzen Versagen zu Gott und sagt, gib mir ein neues Herz. Und ich möchte das heute mit euch anhand von zwei Texten anschauen. Wo ist dein Leben gepflanzt? Zwei Texte, die an einigen Stellen, an wichtigen Stellen sich ähneln. Und damit, eigentlich könnte man jeden einzelnen Text als theologisches Schwergewicht anschauen und darüber ganz, ganz, ganz viel predigen und sagen. Aber ich möchte heute einfach mal diese beiden Texte nebeneinander stellen und einiges daraus ableiten für unser Leben als Gläubige. Das erste ist Psalm 1. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Der zweite Text, den ich ausgewählt habe, ist aus dem Propheten Jeremia, Kapitel 17, dort die Verse 5 bis 14. So spricht der Herr. Verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und hält Fleisch für seinen Arm und weicht mit seinem Herzen vom Herrn. Der ist wie ein Strauch in der Wüste und wird nicht sehen das Gute, das kommt, sondern er wird bleiben in der Dürre der Wüste, im unfruchtbaren Land, wo niemand wohnt. Gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn auch gleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün. Und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Ich, der Herr, kann das Herz ergründen und die Nieren prüfen und gebe einem jeden nach seinem Tun, nach den Früchten seiner Werke. Wie ein Rebhuhn, das sich über Eier setzt, die es nicht gelegt hat, so ist, wer ungerecht Gut sammelt, denn mitten im Leben muss er davon und zuletzt steht er als Narr da. Aber die Stätte unseres Heiligtums ist der Thron der Herrlichkeit, erhaben von Anbeginn. Denn du, Herr, bist die Hoffnung Israels. Alle, die dich verlassen, müssen zu Schanden werden und die Abtrünnigen müssen auf die Erde geschrieben werden. Denn sie verlassen den Herrn, die Quelle des lebendigen Wassers. Heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen, denn du bist mein Ruhm. Diese beiden Texte leben vom Kontrast. Das einerseits das Leben, das in Gott gewurzelt ist. Psalm 1, der Baum an den Wasserbächen. Oder in Jeremia, der Baum, der gepflanzt ist am Wasser und dessen Wurzeln sich zum Bach hinstrecken. Andererseits das Leben, das vergeht. Spreu, wie vom Wind verweht. Spreu ist die Schale um ein Korn, das Korn stützt und schützt, aber später nutzlos ist. Damals wurde es bei der Ernte, wurde die Spreu vom Weizen getrennt. Das macht man heute immer noch so, aber damals wurde das dann weggestreut, also dass der Wind quasi die Spreu mitnahm. Das wurde dann irgendwo gesammelt und meistens dann verbrannt. Weil Spreu und Weizen zusammen furchtbar schmeckt. Darum muss man es trennen. Jeremia spricht von dem Strauch in der Wüste, in der Dürre, im unfruchtbaren Land. Wenn es dann richtig heiß wird, vertrocknet dieser Strauch und wird einfach hinfortgefegt, weil er keine Wurzeln hat. Diese beiden Texte, die sollen etwas Grundsätzliches sagen. Hier wird etwas gegenübergestellt in sehr drastischer Form. Schwarz-weiß denken, könnte man sogar sagen. Das ist aber nicht der Sinn dieses Textes, dass wir Menschen in Schubladen stecken, dass wir nicht andere Menschen in Schubladen stecken, das sind die Bösen und wir sind die Guten, oder dass ich mich selber vielleicht in eine dieser Schubladen hineinstecke, so, ja, oh, ich habe das und das nicht hingekriegt, also bin ich sicherlich wie ein Gottloser, ein Frevler, ein Spötter, oder ich bin einer, der wie ein, das ist nicht das, was dieser Text sagen will. Das ist kein seelsorgerlicher Text. Also wenn du mit deiner Schuld und deinem Problem jetzt denkst, oh, ich bin einer von den Sündern, Frevlern oder wie auch immer, dieser Text soll dich ermutigen, deine Wurzeln in Gott zu schlagen. Darum wird hier dieser Kontrast aufgezeigt. Es ist ein pädagogischer Text. Hier werden zwei Extreme dargestellt. Nicht sowohl als auch, sondern entscheide dich so. Und das ist die Ermutigung. Sie soll uns wachrütteln, sie soll uns aufrütteln. Diese Textpassagen laden uns ein, dass wir uns wieder neu auf Gott ausrichten und sagen, da möchte ich mich hin orientieren. Das ist meine Richtung. Nicht ein bisschen hier gepflanzt und ein bisschen da gepflanzt und ich könnte ein bisschen Strauch sein und ein bisschen Baum sein und ist auch nicht so ganz, sondern nein, gar an der Stelle wirklich radikal zu werden. In der Weise, was das Wort eigentlich bedeutet. Radikal kommt von radix, lateinisch Wurzeln. An der Stelle radikal sein, sich absolut auf Gott ausrichten und sagen, ja, mein Herz ist wankelmütig geworden, ich bin angefangen zu schwanken, mein Verhalten war nicht in Ordnung, aber ich richte mich neu aus auf Gott und auf seine Zusagen. Es geht um das Verhalten, das hier angedeutet wird. Kritisiert wird im Psalm 1 der Weg der Sünder, also das Verhalten, nicht der Sünder an sich, wird abgewatscht. Und in Jeremia, jemand, der sich auf den Menschen verlässt, nicht der Mensch, auf den man sich verlässt, wird verdammt, sondern dieses Verhalten. Es geht also nicht darum zu sagen, der Mensch ist gut und dieser Mensch ist schlecht. Es geht darum, wo man sich pflanzt, wo man sein Herz, seine Existenz pflanzt. Beide Texte sprechen damals in eine Zeit hinein, in der nicht mehr ganz klar war, wie es weitergeht. Jeremia ist kurz vor der Wegführung nach Babylon. Da war nicht mehr klar, dass jeder sich auf Jahwe, auf Gott ausrichtet. Er hat da gemahnt und ist nicht gehört worden. Und auch heute ist die Frage nach dem, was ist falsch und was ist richtig und ein bisschen hier und ein bisschen da, immer wieder auch in unserer Gesellschaft eine Frage. Wem vertraue ich jetzt eigentlich? Da wir hören Videobotschaften, wir hören Videonachrichten, wir hören alles Mögliche, was man alles glauben soll. Und ich merke, ich werde immer vorsichtiger. Und wo finde ich Halt? In all den Hiobs-Botschaften, in all den Menschen, die im Moment irgendwelche prophetischen Impulse und alles Mögliche haben. Wo ist mein Halt? Und dann gibt es Leute, die sagen, komm mit deinem Glauben ja nicht zu nahe. Irgendwie kann das ja nicht mehr alles stimmen. Diese beiden Texte machen deutlich, dass es eigentlich keinen neutralen Ort gibt. Es gibt keinen Weg, wo du sagen kannst, ich glaube nicht. Jedes Leben ist eine Form des Glaubens. Jede Lebensform. Der Glaube, dass es einen Gott gibt, dass er vertrauenswürdig ist, das musst du glauben. Du kannst auch glauben, dass es einen Gott gibt, der weit weg ist, der das alles nicht so ernst nimmt und der das sowieso nicht mitbekommt, was du alles so zusammenlebst und der fünfe gerade sein lässt. Das kannst du glauben. Du kannst auch glauben, dass es Gott gar nicht gibt, dass du nur auf dich selbst gestellt bist und dass du eben irgendeinen Propheten oder irgendwelchen Heilsbringern, Politikern oder was weiß ich, was du eben nachfolgen musst und denen Menschen vertrauen musst. Die Frage ist, was trägt dich? Was hält dich wirklich trägt dich wirklich durch? Im Psalm 1, da sind die Frevler, die Spötter, die Sünder, das sind also die Leute, die sagen, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Lass uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot, das war's. Ich, meiner, mir, mich. Das ist deren Glaubenssatz. Sie leben das frei aus. Das gibt's auch in unserer Gesellschaft. Absolutes egozentrisches Denken. Hauptsache mir geht's gut. Gott, den brauche ich nicht. Im Psalm 1 wird dem jemand gegenübergestellt. Jemand, der sagt, ich denke über Gott nach. Ich lasse Gottes Wort in meinen Geist hinein, in mein Herz hinein und denke drüber nach. Lass mir diese Worte gesagt sein als Mensch, der Orientierung sucht. Ich lasse mich nicht von den Worten und den Taten dieser Menschen um mich herum beeinflussen und mache sie zu meinen Worten, meinen Taten, sondern ich halte mich innerlich fest an Gott. Und wenn die Menschen draußen radikale Sachen tun, ziehe ich mich zurück und sage, da bin ich nicht mit dabei. Ich will das tun und das sagen, was Gott sagt, was sein Wort sagt. Und auch in Jeremia, diese zwei Kategorien von Glauben. In Vers 5, da wird dieses Wort verlassen oder vertrauen oder sich sicher sein benutzt. Zweimal. Vers 5, der Mann, der sich auf Menschen verlässt, ist der erste. Und Vers 7, der Mann, der sich auf den Herrn verlässt. Beides bedeutet Glauben. Wie auch immer du dich positionierst, es ist ein Glaubensstandpunkt. Du kannst dich auf andere Menschen verlassen. Du kannst dich auf deine Familie verlassen. Du kannst dich auf deine Freunde, auf dein Geld, auf deine Karriere verlassen. Du kannst dich auf ein politisches System verlassen. Und auf der anderen Seite, du kannst dich letztlich auf Gott verlassen. Das steht hier gegenüber. Beides Glaubensstandpunkte. Du musst dich entscheiden, was will ich tun? Wo will ich mich gründen? Wer trägt mich wirklich? Du kannst wählen, was oder wem du glauben willst. Du kannst wählen, auf wen oder was du dich verlassen willst. Aber du kannst nicht entscheiden, ob du etwas glauben willst. Irgendetwas wirst du glauben. Und es ist deine Entscheidung, deine Gedanken zu überprüfen, dein Herz zu prüfen. Wem vertraue ich wirklich? Ich habe zum Beispiel als Christ lange Jahre falsche Glaubenssätze für mich gehabt. Das habe ich geglaubt. Ich habe geglaubt, dass Gott mich nicht so segnen wird, wie er das bei anderen tut. Dass Gott mich irgendwie nicht so ernst nimmt. Das hatte mit bestimmten Erfahrungen zu tun, weil ich für bestimmte Dinge gebetet habe und sie nicht so passiert sind. Und irgendwann hatte ich dieses Bild für mich, wenn Gott seinen Segen ausgießt, dann steht da so eine Reihe von Menschen und die kriegen von Gott einen Segen. Und immer wenn ich dann an der Reihe bin, wird der Laden zugemacht. So kam ich mir lange vor. Das habe ich geglaubt. Mein Glaube wurde immer unsicherer. Mein Vertrauen in Gott wurde immer unsicherer. Mein Glaube, dass Gott schlecht ist, wurde immer größer. Dieses Orientieren dahin, soll ich mich vielleicht doch nicht mehr auf Gott verlassen, wurde immer größer. Bis ich neu von Gottes Wort erreicht wurde, wo ich gesagt habe, nein, das ist falsch. Bei Gott gibt es keine Lieblingskinder. Ich bin genauso geliebt, weil ich in Christus bin, weil ich in Jesus bin. Weil Jesus mich genauso zu einem Christen gemacht hat, wie all die anderen Christen auch. In Jeremia 17, Vers 9, da gibt es einen Hinweis, der diese Ursache für diese für diesen Kampf deutlich macht, wo das Problem liegen könnte. Also heißt es nämlich, das Problem ist das menschliche Herz. Es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Krisenzeiten rütteln an unserem Herzen. Es macht Dinge deutlich. Was kommt aus unserem Herzen hervor? Du kannst dich wenn es dir gut geht, wenn alles super läuft, kannst du dich ganz toll darstellen. Du bist der tollste Typ und alles läuft super. Aber in der Krise, da wird sich Charakter zeigen. Da wird sich dein Herz zeigen, wie du geprägt bist. Und das Herz im hebräischen Denken meint einfach eben nicht nur das Organ, sondern die ganze Existenz, das Ich des Menschen, das Selbstbewusstsein, das Erkennen, das Streben, das Fühlen, das Wollen, all das meint Herz. Und das wird in solchen Situationen deutlich. Und Jeremia sagt hier, jedes Herz ist in irgendetwas verwurzelt. Und du kannst Gott zum Zentrum des Herzens machen oder dein Ich. Und wenn es nicht Gott ist, dann wird es etwas anderes geben, wo du dein Herz verwurzelt. Und das ist etwas, was in deinem Herzen passiert. Wir merken in der Krise, wo wir verwurzelt sind. Wenn wir zum Beispiel an diese Finanzkrise, die ich eingangs erwähnte, zurückdenken, 2008, 2009, dann macht das deutlich, wo dein Herz steht. Gab es damals Untersuchungen, einige Jahre später, 2013, dass in der Zeit die Suizidrate rapide zugenommen hat. Besonders in Europa und in den USA und gerade unter Männern hat die Suizidrate im Jahre 2009 stark zugenommen. Weil Menschen ihre Existenz verloren haben, weil Menschen Angst hatten, weil sie sind nichts mehr, sie haben keine Zukunft mehr. Diese Menschen haben für ihre Arbeit und für ihre Karriere und für ihr Geld gelebt. Und als sie alles verloren hatten, war ihre Existenzberechtigung nicht mehr da. Das ist jedenfalls die Deutung daraus. Menschen verlieren ihre Hoffnung. Menschen verlieren ihre Existenzberechtigung. Aber ich möchte dir zurufen, du bist mehr wert als deine Karriere, du bist mehr wert als das, was du verdienst. Es geht darum, in Gott gegründet zu sein. Identität in Gott zu haben, Selbstbewusstsein in Gott zu haben. Es gibt Menschen, die leben für Geld, es gibt Menschen, die leben für die Familie, da ist nichts falsch daran. Es gibt Menschen, die leben für ihre Kinder, auch daran nichts Falsches. Aber wenn es das Letzte ist, in das wir unsere ganze Existenz gründen und das anfängt zu wanken, dann wird unser Leben wackelig. Und da kann sogar der Glaube missbraucht werden. Sogar der Glaube an Gott. Ich habe Gott doch so gebeten, dass ich das und das bekomme. Ich habe so lange gebetet und er hat mich nicht erhört. Ich bin selber, habe das ja gerade schon angedeutet, dass ich auch solche Phasen kenne. Und ich bin vielen Christinnen und Christen, enttäuschten Christinnen und Christen begegnet und auch Ex-Christinnen und Christen, die enttäuscht waren von Gott und von Kirche. Weil sie eben nicht bekommen haben, was sie sich von Gott erwünscht hatten. Und was man eigentlich damit ausdrückt, ist, dass man sagt, ich habe Gott geglaubt, um etwas zu bekommen. Das ist der wirkliche Grund, warum ich Christ bin und nicht die Wurzel in Gott. Du kannst zur Kirche gehen, die Bibel lesen und beten, aber Gott zum Mittel zum Zweck zu machen. Das ist möglich. Wenn du eine Beziehung zu Gott hast, um etwas von ihm zu bekommen, dann ist das deine wirkliche Grundlage. Wie können wir also solche Menschen werden, die unsere Existenz in Gott gründen, wie so ein Baum sein? Geht es da um fromme Anstrengungen? Geht es darum, dass wir mehr tun, mehr Disziplin oder sowas? Muss ich mich anstrengen, um über Gottes Gebot nachzusinnen, also im Sinne von meine eigene Leistung? Muss ich mich zwanghaft jetzt permanent Angst haben vor den Frevlern und vor den Menschen und denen darf ich nichts mehr zu tun haben? Darf ich mich nicht mehr auf meine Frau oder meinen Freund verlassen, wenn wir an Jeremia 17 denken? Das ist nicht das, was hier gemeint ist, glaube ich. Gott sagt, und Jeremia macht das deutlich in diesem Text, in Jeremia 17, Vers 10, ich, der Herr, kann das Herz ergründen und die Nieren prüfen. Gott ist also jemand, der unsere Herzen kennt und er weiß, was wir brauchen. Und Jeremia bietet ein Gebet an, eine Lösung. Heile du mich, Herr, so werde ich heil. Da ist keine Frage, kein Zweifel. Gott, wenn ich mit diesem Herzen zu dir komme, mit dieser Zerrissenheit, mit diesem Herz, das so ja schwierig manchmal ist, ich halte es dir hin und sage, Gott, heile du es. Und da ist kein Zweifel. Jeremia ist ganz sicher, so werde ich heil, hilfst du mir, so wird mir geholfen. Wenn du Gott mir hilfst, dann wird mir geholfen. Gar keine Frage. Ich werde heil. Gott, du musst eingreifen. Du musst mein Herz verändern. Das kann ich nicht selbst. Ich möchte so ein guter, fruchtbarer Baum werden, der seine ganze Existenz in dir gründet. Gott, du musst mich pflanzen in dir selbst. Ich glaube, dass dieses das Gebet ist, Hilfe Gott, meine Existenz braucht dich. Hilfe Gott, mein Leben wankt und schwankt. Halt du mich fest. Gott, du musst uns verpflanzen. Du musst uns pflanzen. Wir sind doch alle auf gottlosen Wegen unterwegs gewesen. Der Römerbrief, man lässt da gar keine Zweifel. Jeder Mensch ist ohne Gott hier und da in Sünde verfallen. Wir sind von Gott weggegangen, haben uns auf uns selbst verlassen und sind damit wie ein Strauch in der Wüste, wie Jeremia es sagt. Gott, und du musst uns da verpflanzen. Du musst uns da rausnehmen und an den Bach, an das Wasser. Dort musst du uns gründen und das Wasser des Lebens, Jesus, der das sagt von sich selbst, dass er das Wasser ist. Du musst diese Transformation in meinem Herzen vollbringen, Gott. Um mal diese beiden negativen Bilder aus diesen beiden Texten herauszunehmen. Wir sind eigentlich nicht dafür gemacht, Spreu zu sein, sondern wie ein Baum, um mal an Psalm 1 zu denken. Wir sind nicht dazu gemacht, ein Strauch in der Wüste zu sein, der irgendwann nicht mehr existiert, sondern wir sind dafür gemacht, in Gott gewurzelt und gegründet zu sein. Wir leben wirklich erst auch in einer ewigen Perspektive, wenn wir unsere ganze Existenz in Gott festmachen. Darauf kommt es an. Es kommt darauf an, dass wir in der Beziehung zu Gott Wurzeln schlagen. Es gibt viele Menschen, die gut und vielversprechend anfangen, aber eben letztlich auch wegknicken, weil sie sich auf andere Dinge ausrichten, ihre Existenz auf andere Dinge ausrichten und nicht bei Gott bleiben. Und so eine Heilung des Herzens ist dann nicht irgendwie sofort immer spektakulär und nicht sofort immer äußerlich sichtbar. So wie bei den Wurzeln, ganz im Dunkeln, im Verborgenen, da passiert etwas. Und auch das, zu fragen, diese Krise, die wir gerade erleben, diese Zeit zu haben, zu sagen, wo wir gehen in die Gegenwart Gottes und lassen Gott an unserem Herzen arbeiten, an unserem Inwendigen. Außen passiert nichts, aber wir gehen in die Stille, wir gehen ins Gebet, wir gehen in Gottes Wort. Und lass uns dort von Gott verändern. Wir richten uns aus, suchen nach Leben. Ich mag dieses Bild. Gott legt großen Wert darauf, dass unsere Wurzeln, unser inneres, verborgenes Leben wächst in ihm. Ihn interessiert nicht unser kurzfristiger Erfolg, sondern ihn interessieren echte, gute Früchte. Und dass wir alle miteinander so aus dieser Ewigkeitsperspektive leben, wenn wir am Ende unseres Lebens vor ihm stehen, ist es das Einzige, was zählt. Ob unser Herzen auf ihn ausgerichtet sind und ob wir langfristige Früchte tragen. Wir wollen leben, dass wir eines Tages von ihm hören können, hast du gut gemacht, du treuer Diener, du treue Dienerin. Darauf kommt es an. Es braucht eben diese Herzensveränderung. Gott muss diese Heilung in uns bewirken. Es hat nichts mit unserer Leistung zu tun. Wir treffen die Willensentscheidung. Darauf kommt es an, dass wir unser Herz öffnen für Gott, aber nicht einen frommen Aktivismus. Wie kann das konkret werden? Der Glaube ist vergleichbar mit Wurzeln zu schlagen im Gott. Das habe ich gerade versucht auszulegen. Es ist eben dieses tiefe Vertrauen. Gott verbindet mich durch Jesus Christus mit sich selbst. Und das ist das, was die Bibel Gnade nennt, beschenkt zu werden. Paulus benutzt ein anderes Bild für diese Heilung, diese Transformation, indem er sagt im Kolosserbrief, er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes, indem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung unserer Sünden. Alles hat Gott getan. Alles hat er an Voraussetzungen geschaffen. Gott hat es gemacht. Und wie wächst dieser Glaube? Indem wir diese Entscheidung treffen, immer wieder auch neu treffen. indem wir uns bewusst machen, Glaube, Vertrauen ist auch herausgefordert. Da gibt es das Gefühl, das sagt, ach nein, ich kann mich doch gar nicht auf Gott verlassen. Ach nein, ich nicht. Und bei mir passieren Dinge nicht. Und ich fange an, mein Vertrauen von Gott wieder zu entfernen. Und ein anderer Glaube wächst wieder in mir. Es ist eine Herausforderung. Immer wieder, wem vertraue ich? Es ist auch eine Frage nach dem Bild von Gott, was ich zulasse in meinem Herzen. Ich habe vorhin beispielhaft erzählt, mein Bild von Gott war das von einem Kioskbesitzer, dem das Eis ausgegangen ist. Und der vor meiner Nase sagt, hier mache ich den Laden zu, du kriegst kein Eis mehr. Das ist aber nicht der Gott der Bibel. Und wenn ich versage, darf ich trotzdem zu meinem Vater im Himmel kommen und er vergibt mir gerne. Ist dieser Gott wirklich vertrauenswürdig? Und hineinzuschauen in Gottes Wort und zu erkennen, in Jesus ist diese Vertrauenswürdigkeit zu 100% da. In ihm ist das Ja und das Amen in Christus. Und dieses sich ein Bewusstsein dafür zu haben, dass dieses Vertrauen gerade in der Krise in Gefahr ist. Wir sind dafür geschaffen, in dieser absoluten Vertrauensbeziehung zu Gott zu leben. Die Menschen haben im Garten Eden am Anfang diese Vertrauensbeziehung gehabt. Es gab nichts anderes, nur Beziehung zu Gott. Das hat auch Beziehung zur Schöpfung und zum Nächsten in heilsamer Weise möglich gemacht. Und durch den Sündenfall ist dieses Vertrauen gebrochen. Gott, dem kannst du nicht, auf den kannst du nicht, ist ja, aber das wirklich gesagt, also verlass dich lieber nicht ganz so hundertprozentig auf Gott, war die Versuchung, war der Gedanke, der gepflanzt war, der zu einem anderen Glauben geworden ist, nämlich der Glaube, du kannst dich auf Gott nicht verlassen. Und sie nahm die Frucht und gab sie Adam. Gott ist nicht vertrauenswürdig. Du kannst dich auf alles andere Mögliche verlassen, aber nicht auf Gott. Das war der Gedanke, der gesät war. Und dass wir uns bewusst machen, diese Herausforderung haben wir auch, dort unser Herz nicht zu öffnen für diese Gedanken, sondern immer wieder uns von Gott und seinem Wort neu prägen zu lassen. Zu glauben, dass Gott da ist, egal was mein Gefühl sagt, dass er mir helfen wird, nicht mich auf mein Gefühl, sondern auf von meinem Willen her eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, Gott, ich vertraue deinem Wort, egal was meine Gefühle sagen. Gott hat uns zugesagt in Hebräer 13, ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. So können wir getrost sagen, der Herr ist mein Helfer, ich werde mich nicht fürchten, was kann mir ein Mensch tun? Gott verspricht, dass er in uns lebt, dass unser Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, dass wir durch den Heiligen Geist mit Gott verbunden sind. Jesus hat es seinen Jüngern versprochen. Ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Gottes Wort. Und das ist das Ziel, dieses Wurzelwachstum in Gott. Wenn die Wurzeln in Gott stärker werden, dann werden die Wurzeln in der Welt und in anderen Punkten kleiner. Wir sind dann in Gott. Gott will sich uns mehr offenbaren. Er will mehr Gemeinschaft mit uns haben. Dieses Vertrauen zu haben, das ist so, dass Gott es wirklich möchte. Und da kann so ein kleines Gebet im Alltag helfen. Mir persönlich hilft das, auch gerade in den letzten Wochen, mich für eine Minute rauszunehmen, mein Herz auszurichten auf Gott und zu sagen, Jesus, ich liebe dich, weil du mich zuerst geliebt hast. Und mit Gott zu sprechen. Psalm 1 spricht von diesem Nachsinnen darüber Tag und Nacht. Hagar, das hebräische Wort, bedeutet murmeln, gurren, leise sprechen. Darum geht es. Gottes Worte in meinen Geist hineinzusprechen, in meine Gefühle hineinzusprechen. In dem Psalm passiert das an einigen Stellen, wo der Psalmbeter sagt, jetzt richte dich auf Gott aus. Richte dich auf Gott. Sei stille zu Gott, meine Seele. Darum geht es, dass wir unsere Seele ausrichten auf Gott. Dass wir uns aufrichten, nicht in den negativen Gefühlen verhaftet zu bleiben, die wir im Moment vielleicht hier und da haben. Uns von der Angst bestimmen zu lassen, sondern unsere Herzen zu nehmen und sie Gott hinzuhalten. Sondern Gott, hier ist mein Herz. Heile mein Herz. Heile mein Herz von Angst, heile mein Herz von Unsicherheit. Schenk du mir Vertrauen in dich, Gott, dass ich wachsen kann, dass ich durch diese Krise hindurchgehen kann, dass ich durch die nächste Krise hindurchgehen kann. Und die größte Krise im Leben von uns Menschen ist das Sterben. Die steht uns jedem bevor. Und dass wir sagen können, auch durch diese Krise können wir hindurchgehen, weil wir ewig gegründet sind und nicht wie ein Strauch sind, der eines Tages vergeht, sondern in Gott haben wir eine ewige Existenz. Das können wir in dieser Zeit tun. Uns ausrichten auf Gott, unsere Wurzeln nach ihm ausstrecken, Glaubenswurzeln wachsen lassen. Dazu will ich euch ermutigen. Ich lade das Lobpreisteam ein. Wir werden jetzt ein Lied singen, ein Lobpreislied singen, das ist ein Glaubensbekenntnis. Auch das hilft, unsere Herzen auszurichten, immer wieder unseren Glauben zu bekennen. In unserer Kirche hat das ja keine Tradition, dass wir das Glaubensbekenntnis miteinander so sprechen. Aber ich glaube, dass es eine gute Tradition ist in den anderen Kirchen. Und ich glaube, dass wir von den anderen Kirchen an der Stelle vielleicht auch in Zukunft lernen dürfen und sollten. Unseren Glauben auszusprechen, miteinander auszusprechen, uns gemeinsam auf Gott auszurichten. Der Glaube ist nie eine Privatsache. Uns auszurichten auf den Gott, der uns begegnet ist in Jesus Christus. Unsere Herzen festzumachen in ihm, auch in Zeiten der Krise. Dazu möchte ich euch ermutigen, haltet fest an ihm in dieser herausfordernden Zeit. Haltet fest, nicht an mir, nicht an dieser Kirche, sondern an Jesus. Haltet fest an ihm, wachst in ihm. Amen.